mache heute mal was ganz Neues. Ich habe noch nie so gepredigt. Das ist heute zum ersten Mal hier. Ich habe schon ganz unterschiedlich gepredigt. Ich habe schon mal barfuß gepredigt. In einer ziemlich großen Kirche. Habe ich wirklich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die das damals gesehen haben. Aber mir war es bewusst und ich habe es durchgezogen. Eine unserer Töchter, die älteste, ist gerade auf den Philippinen. Und das ist unglaublich, was für Bilder wir von der bekommen. Das beeindruckendste Bild, was ich jetzt bekommen habe, war, da schwimmt die und die ist wirklich nicht, also unsere Älteste ist wirklich nicht groß, sage ich mal, also nicht so groß wie ich. Und da schwimmt die mit einem Walhai. Habt ihr schon was vom Walhai gehört? Die werden so 13 Meter lang, wiegen so 13 Tonnen und die schwimmt mit dem nicht in so einem Bassin, sondern so mitten, ich weiß nicht, wie der Ozean da hinten heißt, keine Ahnung. Da schwimmt die mit dem. Also ich habe die, erstmal waren das wunderschöne Fotos und ich habe sie total bewundert, weil ich würde das nie machen. Ich habe damals so in meiner Jugendzeit den weißen Hai geguckt da und seitdem never ever, ever never. Aber die macht das. Total mutig. Ich habe auch schon mal was Mutiges gemacht. Das wiederhole ich jetzt aber nicht, aber ich war damals auch noch ein bisschen jünger. Da war ich junger Erwachsener und da gab es eine Mutprobe. Und zwar haben wir sowas gemacht, wir haben so Wattebällchen genommen und die haben wir angezündet und dann musste man die in den Mund werfen. Kennst du das, Matthias? Ja, damals. So. Und ich war, die Jugendlichen hatten sich das ausgedacht, ich war Jugendpastor und ich muss es natürlich machen, ne? Und ich habe echt Schiss gehabt, weil, ich sag mal, als Pastor sich den Mund zu verbrennen, so richtig zu verbrennen, das ist eine üble Nummer. Aber ich habe es damals echt durchgezogen. Und ich hab gedacht, also entweder machst du es jetzt sofort oder du machst es nie. Und dann so 1, 2, 3, zack und rein. Ja, es ist gut gegangen. Wollte ich aber jetzt auch nicht unbedingt wiederholen. Ja. Das Thema Mut lässt uns mit einem tiefergehenden Thema uns beschäftigen, nämlich mit dem Thema Angst. Und das Thema Angst, das ist ein ganz tiefes Thema. Wovor hast du Angst? Wovor habe ich Angst? Ich meine, vor Spinnen kann man Angst haben, man kann vor vielen Menschen Angst haben, man kann vor engen Räumen, Fahrstühlen und so Angst haben, vor Prüfungen kann man Angst haben. Aber es gibt ja noch so tiefergehende Ängste. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was bei meiner Angst mit dem Schwimmen in so tiefem Wasser und Fischen zu tun hat. Ich kann es gar nicht begreifen. Wahrscheinlich, dass ich dann keine Kontrolle mehr hätte. Was passiert, wenn mir die Kontrolle abhanden kommt? Wenn ich so etwas Ungewissem ausgeliefert bin, was mich vielleicht sogar körperlich fressen könnte, mich. Oder so eine Angst davor zu haben, unbedeutend zu bleiben. Du tust und machst und bemühst dich und irgendwann schleicht sich so die Angst ein, keiner sieht das. Und irgendwann schleicht sich die Angst ein, dein ganzes Leben wird es wahrscheinlich bei Alltäglichkeiten bleiben und du wirst nicht den großen Tempel, nicht die große Villa bauen, du wirst nicht die schönste Frau aus dem Dorf heiraten, du wirst nicht das größte Auto fahren, du wirst nicht die tolle Erfindung machen. Als Popstar rauskommt, keine Ahnung. So die Angst davor, unbedeutend zu bleiben. Eine Geschichte, die mich mal sehr berührt hat, das war die von Nelson Mandela. Der Mann soll 27 Jahre im Gefängnis gesessen haben. 27 Jahre. Zum großen Teil auf Robben Island in Südafrika. Das muss, man hat gesagt, das muss der Vorhof der Hölle gewesen sein. Fürchterlich. Also da wurden die Gefangenen teilweise eingegraben und die Wärter haben auf ihre Köpfe uriniert, um sie zu demütigen. Aber das muss nicht das Schlimmste gewesen sein. Wir haben schlimme Dinge erlebt. Und ich habe mal von ihm gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass er gesagt hat, das Schlimmste war, dass sie jeden Tag, er war nicht 27 Jahre in dem Gefängnis, aber ich glaube, er war 19 Jahre oder so da, jeden Tag stundenlang Steine klopfen mussten. Kriegten immer so einen Haufen Steine und die mussten sie einfach kleinschlagen, jeden Tag. Und wenn sie damit fertig waren, irgendwann hatten sie die ganzen Steine zu Pulver geschlagen, mussten Werte gekommen sein und das war dann auf dem Tuch und dann hat er das Tuch hochgeworfen und die ganze Arbeit, die ganze Mühe, alles blowing in the wind, alles umsonst. Und dann kriegten sie den nächsten Haufen Steine. Und bei all der Demütigung und Kälte und dem Hunger und der Erniedrigung zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Ich meine, so Schularbeiten hören nicht auf, oder? Wäsche machen hört auch nicht auf. Einkaufen hört auch nicht auf. So, ne? Irgendwelche Akten abarbeiten hört wahrscheinlich auch nicht auf, wenn du damit beschäftigt bist. Irgendwie so blowing in the wind ist es irgendwie umsonst. Zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Also ich kann mir vorstellen, dass das kann einen fertig machen. Und die haben das damals gemacht, um diese Gefangenen innerlich zu brechen. Die wollten, dass sie resignieren, dass sie ihren Lebensmut verlieren und dass sie damit entmutigt werden und gebrochen werden. Der Nelson Mandela, der hat's gepackt. Das ist ja unglaublich. Und er wurde gefragt, was für ihn das Geheimnis gewesen ist, dass sie diese Zeit durchgestanden haben und nicht gebrochen worden sind. Ist ja unglaublich, was sie danach auch bewirkt haben. Ne? Die Apartheid zu überwinden, da aufzustehen, auch eine politische Machtergreifung. Ist ja Wahnsinn. Und er hat gesagt, einmal haben sie das Ziel nicht aus den Augen verloren, aber was das Wesentlichere gewesen ist, sie haben sich während der Zeit Tag für Tag einander ermutigt. Dabei durften die zum großen Teil gar nicht miteinander reden. Aber sie haben Gelegenheiten genutzt, Zettel geschrieben, Blicke einander ausgetauscht, um einander zu ermutigen. Ich habe eine meiner Lieblingsgeschichten, steht im Alten Testament aus 1. Samuel Kapitel 14. Das ist auch so eine total coole Story. Da geht es um einen Prinzen, den Jonathan, das war der Sohn vom Saul. Und die Israeliten, also sein Volk, das war sehr klein damals, wurde ständig unterdrückt von den Nachbarn, von den Philistern und anderen Mächten, die machten sich immer wieder einen Spaß draus, nicht nur zu drohen, sondern über die Grenzen zu gehen und die Leute anzugreifen. Und am liebsten taten sie es, wenn gerade die Ernte eingefahren war, dann zu kommen und wieder die Ernte zu klauen, wieder alles niederzumachen und noch Gefangene zu nehmen. Und eines Tages ist der Jonathan unterwegs und er hat einen Helfer dabei, einen Waffenträger, einen Diener. Und sie kommen an so einen Vorposten, so eine Vorhut der Philister. Und auf einmal packt ja den Jonathan der Wahnsinn oder der Mut. Und er kommt auf die kühne Idee und sagt, weißt du was, wir sind zwar jetzt nur zu zweit, aber was hältst du davon, wenn wir mal gerade diesen Vorposten, diese Wache der Philister hier mal gerade angreifen? Ein dummer Gedanke, ein kühner Gedanke, ein sehr mutiger Gedanke. Und das hörte sich dann so an, 1. Samuel Kapitel 14. Jonathan sagt also zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir gehen zu dem Posten da drüben, zu diesen Unbeschnittenen. Vielleicht hilft uns der Herr. Ich finde das Hammer. Vielleicht. Also das ist jetzt nicht so glaubensvoll. Man denkt immer, wenn man so mutig wäre und Glauben hätte, oh, der Herr ist mit uns. Oh, gibt es vielleicht auch. Er sagt hier, vielleicht. Vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken. Ganz gleich, ob wir nun gegen viele oder wenige kämpfen. Ist doch interessant, ne? Irgendwie dieses vielleicht. Vielleicht. Ich weiß, wovor ich Angst habe. Und vor so einem Wettebällchen hätte ich jetzt gar keine große Angst. Ich würde es, glaube ich, machen. Also es gibt andere Dinge, vor denen hätte ich viel größere Angst. Verpflichtung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, habe ich viel mehr Respekt vor. So ein Wattebällchen, das selbst wenn ich mir den Mund verbrennen würde, ich sag mal, in einer Woche wird es ganz bestimmt besser werden oder in zwei Wochen oder so. Nur wenn ich Verantwortung übernehme, tja, die Verantwortung hört meistens nicht nach zwei Wochen auf. Wenn ich verbindlich werde, mich mit Menschen Freundschaften schließe, heirate, Kinder bekomme, mich einer Gruppe anschließe, mit anderen zusammen diene, das hört nicht so schnell auf. Das sind dann die ganz großen Dinge, die da in mir aufstehen und wo ich tausendmal überlege, mache ich das oder mache ich das nicht? Dieses Langfristige, dieses Reale, dieses Echte, was mich etwas kostet. Was kostet es mich denn? Zeit, Kraft und dann kommt das Wertvollste und das Schlimmste, die größten Kosten, das ist Bequemlichkeit. So meine Ruhe, meine Bequemlichkeit, mein chilligen Feierabend, so 7 Abende die Woche, das wird es mich kosten. Das sind so die Ängste, die da noch viel tiefer sind und die viel größer sind. Und wo ich sage, mache ich's. Aber jetzt kommt dieser kühne Gedanke. Lass uns doch, vielleicht wird der Herr uns da dabei helfen. Vielleicht wird es ja gelingen, vielleicht wird es sich ja lohnen. Vielleicht wird es super werden. Die Ehe, die Freundschaft, das mit den Kindern, die Verpflichtung, der Job, die Aufgabe. Nur zu, sagte sein Waffenträger, tu, was du vorhast, ich bin dabei. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich finde das sehr ermutigend, auch von dem Waffenträger. Heute Abend soll es eigentlich mehr um den Waffenträger gehen als um Jonathan. Der Nelson Mandela und viele andere auf Robben Island in der Gefangenschaft haben nicht nur überlebt, sondern es war die Kaderschmiede. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dort wurde die Kaderschmiede hergestellt, die die Apartheid nachher überwunden hat. In dieser Glutofen der Herausforderung, der sich nicht entmutigen zu lassen, sondern sich einander zu ermutigen und dran zu bleiben. Und die Vision nicht aus den Augen zu verlieren. Das große Ziel. Und durchzuhalten bis zum letzten Tag. Ich finde den Waffenträger hier so cool. Tu, was du vorhast. Ah, es gibt so viele Bedenkenträger, ne? Da hat schon mal einer einen kühnen Plan. Da findest du garantiert drei andere, die sagen, oh, oh, oh. Hast du dir das richtig überlegt? Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Dumm. Und ist da ein Körnchen Wahrheit dran? Natürlich. Ist ein Walhai gefährlich? Frisst nur Plankton, aber mit 13 Tonnen wollte ich auch nicht schwimmen. Und wer weiß, was sich in so einer Nähe vom Walhai noch alles so tummelt. Da ist immer ein Fünkchen Wahrheit dran. Kann man sich daran den Mund verbrennen? Natürlich. Bedenkenträger, die werden wir immer finden. Die entmutigen wollen. Lasst es uns anders machen. Lasst uns einander ermutigen. Viele von euch kennen Jesus und gehen mit Jesus, manche noch gar nicht. Aber etliche von euch kennen Jesus. Und jetzt ist es nicht so, dass das Leben mit Jesus die absolut coolste Sache gerade zur Zeit im Jahr 2015 in Deutschland ist. Ich finde es super cool. Aber man kann jetzt nur nicht sagen, auf dem Marktplatz stehen und sagen, hey, ich bin Pastor. Und alle sagen, klasse! Naja, wenn es zu den anderen Sachen nicht gereicht hat, kann man auch Pastor werden oder so. Ne? Es ist nicht die coolste Sache. Ist auch nicht einfach. Weil mit Jesus zu leben, hat was mit Verbindlichkeit zu tun, mit Ausdauer. Da geht es nicht nur um kurzen Sprint, sondern um Dauerlauf. Da geht es um Verbindlichkeit. Da geht es um Lebensveränderung. anderen zu dienen. Da geht es darum, auch Bequemlichkeiten zu opfern. Tja, geht es darum? Gebt mir ein Ja oder ein Nein? Ja? Da geht es darum, Stolz zu überwinden, auch demütig zu sein, den unteren Weg zu gehen mal. Schuld, Fehlversagen einzugestehen, na, das kann so wehtun, dem eigenen Herzen. Das kann so schmerzen. Und manchmal denken wir selber, Mensch, lohnt sich das? Und andere denken oft in der Gesellschaft erst recht, das lohnt sich ganz bestimmt nicht. Wenn wir uns nicht ermutigen, wer soll uns dann ermutigen? Jeder braucht seinen Waffenträger, der ihm sagt, an der Stelle tu, was du dir vorgenommen hast. Wir brauchen nicht, müssen nicht alle der Jonathan sein, obwohl es auch eine coole Nummer ist, ne? Mal so die ganz großen Dinge zu wagen und sagen, ich gehe voran. Vielleicht wird er helfen. Er kann es. Aber wie schön ist es auch, ein junger Waffenträger zu sein. Und dann dem anderen zu sagen, und ich bin mit dir. Ich war so Anfang 20. Da habe ich nicht angefangen zu studieren, wie ich eigentlich vorgehabt hatte, sondern habe den Weg eingeschlagen, beruflich so für Gott ganz da zu sein. Und mein Start war, dass ich mal ein Jahr lang ins Ausland gegangen bin. Und mein Großvater war total dagegen. Der kannte Jesus so nicht und was für eine spleenige Idee und lass das bleiben, Junge, komm zur Besinnung und studiere und so. Und, naja, und dann kurz bevor ich abflog nach Südamerika, da habe ich ihn nochmal besucht, mich verabschiedet, es war auch auf dem Weg. Und als wir so in der Tür standen, da hat mein Großvater sich von mir verabschiedet und dann griff er nochmal in seine Tasche und drückte mir damals 100 D-Mark in die Hand. Wow. Das war eine Riesenermutigung, obwohl er eigentlich meinen Weg gar nicht geteilt hat. Das war eine Riesenermutigung. Er hat damit signalisiert, Junge, ich würde es anders machen, aber ich bin mit dir. Eine Riesenermutigung. Lass uns solche Großväter sein, auch wenn wir 14 Jahre alt sind. Anderen zu ermutigen auf ihrem Weg, was sie sich vorgenommen haben, gerade wenn es um Glauben geht. Und da gibt es nicht viele Ermutiger in unserer Gesellschaft. Sie zu ermutigen und sagen, ja, tu, was du dir vorgenommen hast. Und ich werde mit dir sein, so wie ich es kann. Aber lass uns zusammen gehen. Ja, wir haben jetzt eine kleine Idee, wo ihr euch mit dran beteiligen könnt. Ihr könnt etwas zur Ermutigung erzählen. Ihr könnt die anderen ermutigen. Mit etwas, was ihr erlebt habt. Mit Gott, in eurem Leben, was Kleines, was Großes, vielleicht auch, wo euch jemand mal ermutigt hat. Das hat eine Wirkung. Man könnte sagen, was macht das schon aus, ob ich das erzähle? Was macht es schon aus, ob ich dem anderen zulächle? Was macht es schon aus? Ohne diese Dinge hätte der Nelson Mandela und seine Kameraden damals alle nicht überlebt im Gefängnis. Sie wären nicht zu dem geworden, zu dem sie nachher geworden sind. Wir brauchen diese Ermutigung. Von daher lade ich euch ein, könnt euch hier auch hinsetzen, müsst ihr nicht stehen. Oder ich komme zu euch, wenn ihr nicht da vorne hinkommen wollt. Dann könnt ihr etwas Ermutigendes erzählen. Für die anderen, zur Ehre Gottes, für euch. Wer will anfangen? Tina. Ja. Willst du stehen oder sich setzen?
Ich bleib stehen. Gut. Also die meisten aus der Gemeinde kennen meine Geschichte, die unschöne Geschichte, die die letzten 2 Jahre mein Leben begleitet haben. Und zwar bin ich von meinem Mann betrogen worden. 2013, meine Kinder wussten es vor mir, haben sich aber nicht getraut, es zu sagen. Als ich es wusste, war natürlich der Schock dann groß. Und meine erste Angst war, wie soll ich das finanziell alles schaffen? Versorgungsangst, ganz klassisch. Wir zahlen ein Haus ab, 2 Kinder, ich arbeite halbtags. Und ich hatte eine Riesenwand vor mir und eine Wahnsinnspanik, die zu diesen ganzen Verletzungen dazukam. Und dann habe ich so wunderbare Dinge erlebt und ich habe sie eben Steffi erzählt und Steffi sagt, wow, das musst du heute erzählen. Und da habe ich gedacht, oh nee. Aber ich denke, es ist total wichtig, dass wir sowas weitergeben. Ein ganz kleines Teil. Ich habe 360 Euro monatlich, oder wir mussten 360 Euro monatlich abzahlen für das Haus. Ich verdiene 1.400 Euro im Herzzentrum. Jo. Und ich habe richtig Schnappatmung gekriegt. Diese Schnappatmung hat sich 4 Wochen gehalten. Da kam ein Brief von unserer Bausparkasse, dass eben ein Vertrag fertig eingezahlt ist und dass ich nur noch 180 Euro zahlen muss. Okay, kann jeder sagen, okay, war halt Zufall, war dran. Das Fahrrad meiner Tochter wurde gestohlen. Ein im Juli gekauftes neues Fahrrad wurde im Dezember gestohlen aus dem abgeschlossenen Käfig am Freier vom Stein-Gymnasium. Sie kam nach Hause, heult. Ich heulte auch. Wie soll ich dem Kind ein neues Fahrrad kaufen und von was? Gut, heulen bringt uns nicht weiter. Ich bin zur Post, also bin zum Briefkasten gegangen, wollte die Post rausholen. Und da war da ein Briefumschlag drin, ein kleines Geschenk zum Advent. Da waren da 300 Euro drin. Ja, und solche Ereignisse haben mich die ganze Zeit begleitet, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie kann ich das alles schaffen? Und ich habe immer wieder gesagt, Gott, du siehst meine Angst und ich will diese Angst nicht, ich lege sie zu dir. Du hast gesagt, du wirst uns versorgen. Und jetzt bin ich wie so ein trotziges Kind und ich sage, mach es, weil ich kann es nicht. Und ich kann euch sagen, ich bin echt so reich gesegnet worden in dieser Zeit und ja, konnte noch vieles weitergeben von dem, ja, ich habe es einfach weitergegeben. Ich habe Dinge nicht verkauft, sondern ich habe sie einfach weitergegeben, weil ich gedacht habe, der Segen, der mir zuteil wird, den will ich weitergeben. Und ja, ich werde immerzu immer weiter gesegnet.
Super. Schön.
Tina, wenn man, ja, klatscht mal. Jetzt pass mal auf. Jetzt die Frage an euch. Wer wird durch diese Geschichte ermutigt? Wer ist ermutigt worden? Hebt mal gerade die Hand. Wer ist ermutigt worden? Guck mal, schön.
Danke.
Ja, danke Tina. Du hast uns auch ermutigt. Vielen Dank. Wollen wir dich auch etwas ermutigen? Ja. Ja, manchmal leben wir nicht wie auf Robben Island, so, ne? Aber so ein bisschen davon hat manches Leben auch. Ne? Ja. Ja, wer hat noch eine Geschichte? Ja, also ich sehe schon mal, ein Mann möchte jetzt was erzählen. So zwischen 30 und 31 Jahren? Nein. Natürlich. Wie alt bist du denn?
Ich 32, das passt doch. Das war aber gar nicht abgesprochen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, nicht von mir persönlich, sondern von einem Freund von mir. Der ist genauso alt wie ich. Er hatte viele Jahre Probleme damit, mit seinem Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin jemand und ich kann etwas. Hat immer geguckt, was können denn die anderen alles und was kann ich nicht. Also immer in dieser Vergleichssituation. Und er hat sich eigentlich viele Jahre gewünscht, er wäre ein Superstar. So Superman-mäßig, kann durch die Gegend fliegen und so weiter. Und er hatte dann einen Defekt an seinem Auto und musste eine Reparatur machen lassen. Und die in der Werkstatt haben das Auto hochgebockt und die Reparatur gemacht. Und beim Herunterlassen kommt einem ja quasi die Motorhaube so am Gesicht vorbei. Und der Mechaniker sagt, was ist das denn? Die lassen den Wagen runter, der Mechaniker kramt irgendwo unterm Handschuhfach und sagt, guck mal, hier ist eine Fernbedienung. Was kann denn das? Drückt da drauf und vorne unter dem Lüftungsschlitz der Motorhaube geht dieses rote Licht von Knight Rider an. Kennt ihr das? Das ist wahre Geschichte. Das ist echt eine wahre Geschichte. Und mein Freund sagt, ich werde bekloppt. Ich fahre diese Karre seit 3 Jahren und denke, ich will endlich mal ein Superstar werden. Und ich fahre die ganze Zeit mit einer Karre rum, die Knight Rider Lichter vorne drin hat. Und das ist so eine, eigentlich eine ganz billige Geschichte, so lustig die auch ist. Das ist wirklich genau so passiert. Aber er hat die ganze Zeit in diesem Wagen gesessen, stolz wie Oscar. Er wusste, er durfte das nicht einsetzen im Straßenverkehr, weil das nicht erlaubt ist. Aber er hat gesagt, Gott, du bist total geil. Ich wünsche mir so sehr, dass du mich stärkst, dass ich von mir selbst sagen kann, ich bin etwas wert, ich bin selbstbewusst und ich muss mich nicht immer vergleichen. Und dann kaufe ich mir ein Auto und habe 3 Jahre lang, keine Ahnung, stelle mir 1000 Fragen und du hast mich längst beschenkt. Und erst jetzt habe ich das gerafft. So ist Gott. Der ist der Superstar.
Amen. Danke. Mit viel Humor.
Ich habe auch eine ganz kurze Geschichte, die, ich will auch was kurz dazu sagen, dass es oft die Situation gibt, dass Leute nicht an einen glauben, dass man selber nicht an einen glaubt und dass man denkt, ich kann nichts und ich bin zu nichts wert oder ich werde nie was erreichen. Und in meinem Leben war das so, dass ich bin sehr früh in die Schule gekommen, hing so ein bisschen hinterher und habe das nicht alles so kapiert und war in jedem Mathe-Förderkurs, den es irgendwie gibt. Und meine Grundschullehrerin hat damals gesagt, dieses Kind wird nie Abitur machen. Das hat sie mir nicht gesagt, aber meinen Eltern. Meine Eltern haben mir das nicht unbedingt weitergesagt. Ich liebe meine Eltern, aber ich bin dann zur Schule gegangen, bin auf eine, also die Grundschule gemacht, bin auf eine kooperative Gesamtschule, habe da meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht. Nicht, weil ich besonders hell war, sondern weil Jesus an mir dran geblieben ist, weil Jesus mich geführt hat und mich. Und er hat mir einfach meine Talente aufgezeigt. Mathe konnte ich nicht. Okay, es war mir dann auch ziemlich egal. Aber was ich konnte, das war Musik. Und die Story geht weiter, dass ich, wie gesagt, das Kind wird niemals Abitur machen, hat meine Lehrerin damals gesagt. Ich mache meinen erweiterten Realschulabschluss, gehe aufs Gymnasium, habe mittlerweile mein Abitur, werde im Sommer an der Uni mein Musikstudium abschließen. Und das ist, ich will nicht sagen, oh, ich bin so toll, sondern es ist Jesus, der an mir dran war und der immer wusste, was ich kann. Und ich sage euch, es ist die ganzen Zufälle irgendwie, die so zusammengekommen sind, dass ich jetzt hier bin, also auf so einer Bühne stehe. Das macht mich nicht besser oder so als euch. Es macht mich nicht talentierter. Ich habe erlebt, Jesus, wenn ich mich Jesus ganz hingebe und ihm glaube, dass er was wirklich an mir sieht, auch wenn ich das nicht sehe, wird er mir das zeigen. Und jetzt werde ich am Ende des Sommers werde ich studiert haben, ich werde mein Abitur haben und Jesus hat das nicht geglaubt, die wird niemals Abitur machen, sondern Jesus wusste immer, dass ich was kann und er sieht das über jedem von euch. Ich hoffe, das ermutigt euch.
Schön, ja, danke. Okay. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Nur zu, sagte der Waffenträger, tu, was du vorhast. Ich bin dabei, du kannst dich auf mich verlassen. Gott ermutigt uns und lasst uns auch immer dranbleiben, einander zu ermutigen. Amen. Amen.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Es gibt so Menschen, die haben so die Gabe der Ermutigung. Und es gibt so Menschen, die haben die Gabe der Entmutigung. Ja. Bei mir war das auch ähnlich, also ich mache jetzt auch nicht noch eine lange Geschichte, ich mache auch nur eine kurze Geschichte. Bei mir war es so, obwohl man es mir heute gar nicht mehr so ansieht, aber ich war als Teenie nicht unbedingt sehr hübsch. Also ich weiß nicht, ob das in eurer Familie auch so ist. Also wir Gosch, wir unterliegen, also wir Männer unterliegen einem gewissen Fluch, dass wir unglaublich hübsche Babys sind. Vergötterbare kleine Jungs. Also ich, wenn man so Bilder sieht, wo ich so 6, 7 bin, dann könnte man meinen, das ist da das Blag von der Kinderschokolade, von der vorne von diesem. So sah ich aus. So, ich war echt geliebt. Also ich hatte einen unglaublichen Schlag bei Frauen. Mit 6 Jahren. Dann aber greift so der Goschfluch und so ganz deutlich in das Leben von uns Jungs irgendwie ein und wir werden schlagartig so mit Eingang der Pubertät grottenhässlich. Ich kann das belegen mit Fotos, was ich jetzt nicht tue. Ich habe die auch gut sortiert. Die sind an einem guten Ort. Ich war wirklich heftig hässlich, so als ich so Teenie war. Aber heute, ja. Ja. Scheiße. Okay. So, es gibt zum Beispiel so Fotos, es ist unglaublich heftig, da bin ich so Konfirmand irgendwie, so 14. Boah. Ich hatte, also meine Konfirmationsfotos irgendwie sind wirklich ein Brüller. Also das, also wenn ich jemals irgendwie dann der Armut anheimfallen sollte, kann ich die Bilder verkaufen, weil damit macht man Milch sauer, erschreckt man kleine Kinder oder so. Ich hatte so einen unglaublichen Pottschnitt. Ich hatte so, mein Konfirmationsanzug war lila. Und ich hatte so einen hellblauen Kummerbund. Kennt ihr das? So eine Schärpe um die Wampe. Und das Beste war, ich hatte himmelblaue Wildlederschuhe. Der Herrenausstatter, ich weiß noch, also seitdem misstraue ich Bankern und Herrenausstattern, weil wir waren da, der guckte an mir runter und sagt, fantastisch. Ich hatte ihm für die Nanosekunde geglaubt, aber dann hatte ich irgendwie das Gefühl, der verarscht mich irgendwie so. Und wahrscheinlich, als wir raus waren, haben sie sich wahrscheinlich alle in den Arm gelegen und gesagt, wieder so ein Idiot, dem man so irgendwelche Klamotten andreht. Mein Selbstbewusstsein als Teenie war nicht nur aufgrund meiner Klamotten oder meines temporär schlechten Aussehens irgendwie erschüttert, sondern vielerlei. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, was ein unglaublicher Einschnitt meines Lebens war und unglaublich viel kaputt gemacht hat. Und zu mir hat man gesagt und zu mir haben auch Lehrer gesagt, aus dem wird nichts. Und ich weiß nicht, ob du da sowas erlebt hast irgendwie, ob dir das als Kind oder als Teenie oder als Erwachsener gesagt wurde, ins Gesicht, aus dir wird nichts. Da wird nichts werden. Aus mir wäre nichts geworden. Ganz bestimmt nicht. Aus mir wäre ganz, 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 ganz wenig, eigentlich nichts wahrscheinlich geworden. Aus mir ist auch nichts geworden. Aus mir heraus, sondern ich habe mit 15 habe ich Jesus gefunden. Hier sind so ein paar Menschen, die mich seit dieser Zeit kennen. Jesus hat mich gefunden und das hat mein Leben völlig verändert. Und nicht, weil ich mich besonders angestrengt habe, sondern weil Jesus in mir was geweckt hat, in mir was gegossen hat, etwas angelegt hat, etwas geweckt hat, was da war. Und es ist in jedem von euch. Ich habe nicht die schönste Frau des Dorfes geheiratet, so wie Lutz gesagt hat. Ich habe die schönste Frau der Stadt geheiratet. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ort Mettmann kennt, schon mal davon gehört habt. So, das ist so eine Schlafstadt so zwischen Düsseldorf und Köln. Da sind 50.000, 60.000 Menschen. Seit 22 Jahren kenne ich diese Stadt und ich habe keine hübschere Frau getroffen als meine. Ich weiß noch, dass ihr Jüngeren so unter 30 könnt euch nicht daran erinnern, so mein Alter und älter, es gab so in den 70er, End 70er, Anfang der 80er Jahre gab es so die Momente des totalen Richtigseins. Das war so Samstag vor so einer Abendshow zu sitzen, irgendwie so frisch gebadet, eingecremt, irgendwie im Frottee-Schlafanzug. Ich mag heute noch Frottee-Schlafanzüge. Nein, ihr stellt euch jetzt mich nicht im Frottee-Schlafanzug vor. So, so ein Bild, das kriegt man gar nicht mehr raus. Ne? Ich weiß noch ganz genau. Ich hab sowas. Also unsere Eltern haben uns dann geparkt vor so einer irgendwie so Samstagabendshow. Einer wird gewinnen, bla bla bla. Und das normale Samstagabendritual war, dass sich meine Eltern spätestens ab 9 Uhr in die Klotten hatten. Und irgendwann habe ich mich mal versucht, irgendwie so familientherapeutisch einzubringen. Das war aber nicht so viel von Erfolg gekrönt, irgendwie so. Und ich weiß noch ganz genau, wie mein Vater sich runterbeugte zu mir und sagte, halt du dich da raus, aus dir wird sowieso nichts. Und ich weiß es genau, was das in mir zerstört hat an dem Tag. Und an diesem Tag, und das weiß ich genau, war einer wird gewinnen, kam aus der Essener Grugerhalle. Und in dieser Halle habe ich 17 Jahre später gestanden und Musik gemacht. Und die ganze Butze war voll. Das ist Gott. Und das ist Gnade. Nicht aus mir heraus. Ich habe nicht da gestanden, irgendwie, weil ich so ein toller Typ war. Sondern ich habe da gestanden, weil Gott mich wertschätzt. Ja, und weil Gott was geweckt hat. So. Und dieses Wecken. Ich glaube heute das ganz stark. Und ich glaube, das ist heute hier ein Ort. Hier. Nicht irgendwann, sondern ich glaube, dass für dich heute hier ein Ort ist, um was zu wecken. Entweder was ganz Kleines irgendwie in dich hineinzulegen oder etwas wachsen zu lassen. Das ist heute der Ort. Es ist nicht irgendwann. Und es ist auch scheißegal, wie alt du bist. Ob du jetzt eher zu den Jüngeren gehörst oder eher zu den Älteren. Es ist egal. Heute ist der Ort, wenn du es willst. Es ist alles da, es ist alles bereit, es ist alles möglich. Es gibt keine Grenze. Nicht einmal der Himmel, den du kennst, ist die Grenze. Es geht weit darüber hinaus. Nehmt so diesen Segen mit. Nehmt so das mit, was heute ist. Legt es in euren Herzensgarten an. Guckt nach draußen gerade. Es ist gerade wieder so, der Frühling ist da. Wir können ihn noch nicht sehen, wir können ihn noch nicht fühlen, aber das ist so eine Macht. Der Frühling kommt und das, was heute in dir angelegt ist, wird weiter wachsen. Das ist, was Gott gerne tun möchte.